Eine Woche weniger. Euer Meinungscast mit Emilas Tänzer.
Wir schreiben den 30. Zion im Jahr 2420 nach der Sammlung. Meine Freunde, herzlich willkommen zu Eine Woche weniger, eurer Quelle für Hintergrundinfos zu Ereignissen aus Politik und Gesellschaft der vergangenen Woche. Mein Name ist Emil und ich bin froh, dass ihr hier seid, denn in den letzten 10 Tagen hat sich die Lage in Dejan fast bis zur Eskalation zugespitzt und auch im Tal von Hecherburg zeichnet sich ein neuer Albtraum ab. Also passt gut auf, dann lernt ihr was. Nachdem das Netzwerk für Naturschutz am 19. Zion 48 Stunden Zeit bekommen hatte, die Blockade der Provinz Westwallonia zu beenden, musste das Luranat am Morgen des 21. Zion ernüchtert feststellen, dass genau das eingetreten ist. Die Umweltschützer hatten in der Nacht zum 21. die Schnellstraße freigegeben. Dennoch zieht das Luranat nun Einheiten der wallonischen Staatspolizei in Dejan zusammen, denn die Werkskontrolleinrichtung der Glaran Chemie AG in Dejan halten die Umweltschützer weiterhin besetzt und fordern nunmehr die Stilllegung der 3 Raffinerien des Chemiekonzerns im Faraxell-Tal. Meine Freunde, ich habe euch ja gesagt, über den Einsatz staatlicher Gewalt beliebt der Luran nicht zu scherzen. Die Lage spitzt sich also zu, wenn man betrachtet, wer sich da jetzt alles in den Polizeikasernen von Dejan versammelt. Für diejenigen von euch, die bisher nicht das zweifelhafte Glück hatten, sich mit dem Polizeiapparat von Wallonia auseinandersetzen zu müssen, eine kleine Einweisung. Wallonia ist ein Zentralstaat, der aus verschiedenen Provinzen besteht. Obwohl der Zentralstaat in alle Belange der Provinzen direkt eingreifen darf, verfügt jede Provinz über eine relativ unabhängige Selbstverwaltung inklusive Polizei. Das ist so der normale Wald- und Wiesenpolizist, der euch da begegnen kann. Interessanterweise sind die Provinzpolizisten ziemlich zahlreich. Wallonia achtet sehr darauf, in der Marktwoche überall präsent zu sein. Marktwoche steht jetzt übrigens wieder an, da ist in Wallonia der Einkauf steuerfrei. Also wenn ihr noch ein Geschenk für Muttis Geburtstag braucht, wisst ihr, wohin ihr den nächsten Tagesausflug planen könnt. Zur Provinzpolizei gesellt sich in jeder Provinz auch noch eine gesonderte Kriminalpolizei, die sich um die Aufklärung von Kriminalfällen kümmert. Wer hätte das gedacht? Die sind im Grunde für alles zuständig, bei dem noch kein Täter eindeutig feststeht. Das Luranat unterhält zusätzlich verschiedene Polizeibehörden auf zentralstaatlicher Ebene. Da wäre zum einen die doch recht nichtssagend benannte wallonische Staatspolizei. Das ist das übergeordnete Gegenstück zur Provinzpolizei. Die verstärken die Provinzpolizei, wo nötig, sind für den Grenzschutz zuständig und erledigen Objekt- und Personenschutz für das Luranatsamt und die Familie des Lurans. Die wallonische Staatspolizei ist üblicherweise kaserniert, das heißt, die leben zusammen in Kasernen, was ja an sich schon immer etwas seltsam anmutet, weil dadurch so ein militärischer Eindruck entsteht. Dazu kommt, dass der wallonischen Staatspolizei Aufgaben der Massenkontrolle zufallen. Die Ausrüstung für sowas ist ziemlich martialisch. Also wir sehen da gepanzerte Fahrzeuge, Wasserwerfer, Tränengas, aber auch automatisierte Waffen mit scharfer Munition. Die Standardbewaffnung der einzelnen Einsatzkräfte ist beispielsweise eine Maschinenpistole mit sehr hoher Feuerrate und besonders geringem Rückstoß. Neben der Staatspolizei verfügt Wallonia über verschiedene spezialisierte Strafverfolgungsbehörden. Am bekanntesten ist vermutlich die Sondereinheit Betäubungsmittel, kurz SEB. Die nehmen dich hops, wenn du dich mit Drogen oder anderen verbotenen Substanzen erwischen lässt. Und die sind nicht dafür bekannt, besonders zimperlich zu sein. Deutlich subtiler tritt die VGP auf, das ist die Abkürzung für wallonische Geheimpolizei. Wallonia verfügt nur über diesen einen Geheimdienst, der allerdings ein Riesenapparat ist und in fast allem seine Finger drin hat. Wie es sich für einen Geheimdienst gehört, ist nicht besonders viel darüber in der Öffentlichkeit bekannt. Was sich aus der fragmentierten Informationslage herauslesen lässt, ist der Umstand, dass die VGP sowohl im Innern als auch im Ausland agiert und dafür wohl verschiedene Abteilungen hat. Die überwachen wohl solche Dinge wie die Luranstreue der wallonischen Bürger, treten aber auch in der Verbrechensbekämpfung von Zeit zu Zeit in Erscheinung. Es heißt, die VGP handle auf direkten Befehl des Lurans, was das Luranat aber stets abgestritten hat. Offiziell untersteht die Behörde dem Luranatsamt, also den hohen Beamten des Lurans. Eigentlich sind das auch schon mehr Details, als ihr braucht. Uns interessiert die wallonische Staatspolizei, denn die beziehen gerade die Kasernen in und um Dejan. Allein wenn man so eine Kolonne von Polizeifahrzeugen an sich vorbeifahren sieht, ist das schon echt einschüchternd. Und ich glaube, darauf bauen die auch. Gut eingeschüchtert ist schon halb verjagt und genau das will der Luran ja mit dem Netzwerk für Naturschutz in Dejan machen. Pikant an der Angelegenheit ist, dass zuverlässigen Quellen zufolge Glarand ebenfalls Kräfte in Westwallonia zusammenzieht. Heute gehört es ja zur Standardausstattung von Konzernen, dass die einen eigenen Sicherheitsdienst haben und da ist Glarand keine Ausnahme. Es hat ja in den letzten Monaten quasi keine Kommunikation zwischen Glarand und Wallonia gegeben. Jedenfalls keine, die irgendwie öffentlich geworden wäre. Es könnte also sein, dass die einfach nicht mitbekommen haben, dass Wallonia das Zepter übernommen hat und die Werkskontrolleinrichtung räumen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein gut aufgestellter Konzern wie Glarand das nicht mitbekommen hat, halte ich allerdings für sehr gering. Ich denke, das ist eher eine Vorsichtsmaßnahme. Die Frage ist, warum die Konzerne vorsichtig sein sollten und ich wäre nicht ich, wenn ich so eine Behauptung ohne Grund aufstellen würde. Mir wurden Infos zugespielt, nach denen die VGP in einer Reihe digitaler Razzien ungefähr 340 Gigamod-Daten von der Goldcom sichergestellt hat, darunter auch sämtliche Kommunikationsprotokolle aller mit den Faraxell-Raffinerien in Zusammenhang stehenden Glarant-Mitarbeiter. Ja, ich hatte so meine Bedenken angemeldet, als ich in Folge 8 letzten Monat schon mal auf die Verbindung zwischen der Goldcom und Glarant hingewiesen habe. Da war mir die VGP wohl ein paar Schritte voraus, denn die sollen besagte Zugriffe bereits seit Bekanntwerden der Rothenon-Havarie im Tanalun vorbereitet haben. Mit Sicherheit hat die Goldcom Glarant über den Vorfall informiert, was auch irgendwie eine einleuchtende Erklärung für die Funkstille bei Glarant seit der Havarie sein könnte. Meine Freunde, es wäre vorstellbar, dass die wallonische Staatspolizei nicht nur den Auftrag hat, die Umweltschützer aus der Werkskontrolleinrichtung von Glarant Chemie herauszuholen. Möglicherweise sollen die Einsatzkräfte im Anschluss auch gleich eventuelles Beweismaterial für Verstöße gegen wallonisches Recht sicherstellen, das sich in der Einrichtung finden lässt. Dazu müssen sie natürlich wenigstens für ein paar Stunden ungestörten Zugriff auf die Räumlichkeiten, Server und Archive haben. Und da das ein geschlossenes Netz ist, das mit dem Weltcom-Netz nicht in Verbindung steht, muss die Staatspolizei für so eine Aktion eben vor Ort sein. Wie die meisten Anlagen der Glarant Chemie AG ist auch die Werkskontrolleinrichtung in Dijant aber extraterritorial, gehört also nicht zum wallonischen Staatsgebiet, sondern untersteht der alleinigen Verwaltungshoheit des Konzerns. Wenn der Chemieriese jetzt also Sicherheitskräfte in Westwallonia zusammenzieht, könnte das bedeuten, dass Glarant nicht vorhat, das Eindringen der wallonischen Staatsgewalt in die Konzerneinrichtung zu dulden. Um ganz sicher zu gehen, müsste Glarant allerdings handeln, bevor Wallonia gehandelt hat, und die wallonische Staatspolizei ist ziemlich schnell, wenn sie erst auf einen Zugriff vorbereitet ist. Je nachdem, wie nervös der Glarant-Sicherheitsdienst ist, könnte es also sein, dass die Umweltschützer zwischen die Fronten geraten, wenn sich die Einsatzkräfte des Konzerns und des wallonischen Staats gegenüberstehen. Und meine Freunde, das wird mit Sicherheit mehr als unangenehm für die kaum auf solche Konfrontationen vorbereiteten Jungs und Mädels vom Netzwerk für Naturschutz. Ich jedenfalls möchte nicht in deren Haut stecken. Das Tal von Hechabuk ist derweil Schauplatz einer ähnlichen Eskalation, denn inzwischen hält BMET wirklich jeden von dem Tal fern. Am 24. Zion hatte eine beskanische Aufklärungsstaffel versucht, das Tal zu überfliegen. Nach Angaben der Verteidigungsministerin Hommen hatten die Piloten den Auftrag, Luftaufnahmen für eine Bestandsaufnahme zu machen, um die weiteren Schritte zum Wiederaufbau der Ortschaften zu planen. BMET hatte noch bevor die Beskanner im Luftraum über dem Tal waren, eigene Jäger auf Abfangkurs geschickt und die Aufklärungsstaffel per Funk gewarnt, dass das Eindringen in den gesperrten Luftraum über dem Tal als feindlicher Akt gewertet und entsprechend beantwortet würde. Die beskanischen Piloten mussten daraufhin abdrehen und zu ihrem Stützpunkt zurückkehren. In der Folge bestellte Premierminister Sial den goharischen Botschafter ein und Beskans Regierung legte offiziell Beschwerde beim Kontinentalrat ein. Wie ich die Sache sehe, ist die angebliche Abrede zwischen Beskan und Gohar doch nicht so friedlich, wie Gohars Premierminister Razouk in den letzten Wochen immer wieder behauptet hat, meine Freunde. Allerdings gab es auch noch keine weiteren Konsequenzen seitens der beskanischen Regierung. Und der Kontinentalrat wird ohne eine Humanitärresolution ohnehin gespalten auf Beskans Beschwerde reagieren. Apropos, es scheint jetzt ja dann so, als hätte Gohar die Humanitärresolution aus gutem Grund gestoppt. Wir sehen im Tal von Hechabuk allerdings weiterhin nur BMET-Angehörige. Ob die Bahumuk im Auftrag Gohars handeln oder nur von der Nationalversammlung gedeckt werden, lässt sich mit den vorliegenden Fakten leider nur schwer sagen. Aber die Tatsache, dass es keine anderen goharischen Einsatzkräfte im Tal gibt, spricht immer noch dafür, dass BMET dort eigene Ziele verfolgt. Ganz sicher könnten wir nur sein, wenn BMET auch andere Gohari aus dem Tal fernhalten würde, aber selbst wenn das passiert oder schon passiert ist, werden wir es vermutlich nie erfahren. Die machen solche Dinge gern unter sich aus. Und Gohar ist abgeriegelt, da ist es mit Arena-Zeugen, die einen Draht ins Ausland haben, eher schwierig. Wenn BMET nur Bahumuk im Tal duldet, wäre auch die Frage ziemlich eindeutig beantwortet, ob die ein Problem mit den Folgen ihrer Forschung in Herde haben. Ich kann mir jedenfalls beim besten Willen keinen anderen Grund vorstellen, außer der Stamm hätte plötzlich und aus heiterem Himmel vor, ein Territorium zu besetzen. Wobei, wartet mal, meine Freunde, der Gedanke ist gar nicht mal dumm. Wieso bin ich nicht schon früher darauf gekommen? Ich hatte euch ja in Folge 8 vom 28.2. rund darüber aufgeklärt, dass es in Gohar Territorialstämme gibt, also Stämme, die über ein eigenes Territorium verfügen, und Körperschaftsstämme, also solche ohne eigenes Territorium. Die Nationalversammlung, also die gesamtgoharische Regierung, wird nur von den Territorialstämmen gestellt, während der Stämmerat so etwas wie eine zweite Kammer darstellt, in der die mächtigsten Stämme vertreten sind. Im Stämmerat sitzt BMET bereits und nimmt dort seit Jahrzehnten Einfluss auf die Politik der goharischen Stämme. Das ist für einen Körperschaftsstamm schon die Spitze der Macht. Möglich, dass BMET sich über diese Spitze erheben will, was nur mit eigenem Territorium in Frage kommt. Ein eigenes Territorium müsste BMET irgendwie erobern und das Gesetz über den Stämmefrieden verhindert offenen Krieg zwischen den Stämmen. Es wäre also denkbar, dass BMET mit dem Tal von Hechabuk ein eigenes Territorium zu erobern versucht. Oder vielmehr eben dies schon getan hat, denn da ist ja sonst niemand mehr außer dem Bahumuk. Esgan ist schwach genug, dass man der guharischen Regierung zutrauen könnte, das neue Stammesterritorium anzuerkennen und somit dem eigenen Staatsgebiet hinzuzufügen, ohne schwerwiegende Konsequenzen von der Staatengemeinschaft erwarten zu müssen. Zudem ist das Tal von Herabuk, wie ich euch auch bereits in einer früheren Folge erzählt hatte, so etwas wie die Wiege der Guhari. Schließlich ist Herabuk die älteste Ansiedlung des Guhari-Volks, deren genauer Standort bekannt ist. Dem untergegangenen Chanduk-Stamm wird noch eine weitere Siedlung namens Jile zugeschrieben, deren Ruinen man bisher aber nicht gefunden hat. Mehr als, dass sie irgendwo östlich von Herabuk gelegen haben soll, wissen wir nicht. Bemet wäre es zuzutrauen, dass sie über die »Das ist unser kulturelles Erbe«-Begründung einen Anspruch auf das Tal erheben. Und nachdem jetzt sowieso schon keine besganische Siedlung mehr dort bewohnt werden kann und Besgan auch nicht die Mittel hat, Bemet aus dem Gebiet hinauszudrängen, könnte man vermuten, wir hören demnächst von einer gütlichen Einigung Gohars mit Besgan über die Zugehörigkeit dieses Gebiets. Aber ich will ehrlich sein, meine Freunde, so richtig glauben tue ich an meine Worte selbst nicht. Eine solche Aktion würde mindestens Sanktionen anderer Staaten gegenüber Gohar hervorbringen, wenn nicht Schlimmeres. Gohar ist zwar mächtig, aber als Staat resultiert diese Macht vor allem daraus, welche Bedeutung goharische Exportschlager für andere Staaten haben. Und ein konzertierter Handelsboykott allein durch die Staatengemeinschaft Akrajos hätte enorme Auswirkungen auf den Wohlstand der goharischen Bevölkerung. Bemet würde sich also mit einer klassischen Okkupation des Tals von Herabuk tief ins eigene Fleisch schneiden. Nicht nur, dass sie dann Territorium sichern und bewirtschaften müssten, was echt kostenintensiv sein kann, obendrauf gingen ihnen auch noch Einnahmen verloren, die sie dringend für ihren Krieg in Larimar benötigen. Und wo wir gerade von Larimar sprechen, Bemet hält dort bereits legal erworbenes Territorium, das der Konzern unter bestimmten rechtlichen Bedingungen sogar recht einfach aus dem larimarischen Staatsgebiet herauslösen könnte. In Larimar gibt es nämlich Gesetze, die die dauerhafte Veräußerung von Staatsgebiet an nichtstaatliche Akteure erlauben. Die Auflagen sind heftig, aber unmöglich ist es nicht. Stattdessen lieber ein bisher unumstrittenes Territorium eines friedlichen Nachbarstaats zu überfallen, wiegt die Kosten dieser Auflagen zu erfüllen trotzdem nicht auf. Der Krieg in Larimar tobt immerhin auch nicht erst seit gestern. Es wäre eigentlich genug Zeit gewesen, in entsprechende Verhandlungen mit der larimarischen Regierung zu treten, wenn Bemet tatsächlich die Absicht hätte, Territorialstamm zu werden. Das ist ein interessantes Gedankenspiel, mehr aber auch nicht. Nein, meine Freunde, ich bleibe bei meiner bisherigen Version. Bemets böse humanoide Kampfroboter haben sich verselbstständigt und dem Konzern den Krieg erklärt und Bemet versucht die Dinger nun zumindest daran zu hindern, durch ein Loch in der Hochsicherheitsanlage Hechde nach Besgan zu entkommen. Und damit der ganze Mist nicht auffliegt und für internationalen Aufruhr sorgt, muss man eben auch Besgan aus dem Tal heraushalten, bis die Gefahr gebannt ist. Ja, ich übertreibe, um zu verdeutlichen. Und nebenbei bemerkt, diese schicke Hochsicherheitsanlage Hechde müssen wir dank des Unfalls inzwischen ja eher Niedrigsicherheitsanlage nennen, weil die ein riesiges Loch hat, das nicht mal auf goharischem Staatsgebiet liegt. Ich glaube kaum, dass Bemet da ein Vierteljahrhundert dran rumgebaut hat, um sie jetzt nur so als Scheinbegründung für die Evakuierung des Tals von Herabuk zu sprengen. Da steckt schon mehr dahinter. Da spielt Kontrollverlust mindestens eine Statistenrolle. Aber ohne Zugang zum Tal oder nach Gohar bleibt alles Spekulation. Was gäbe ich drum, einen vertrauenswürdigen Draht nach Gohar zu haben? Also wer von euch Informationen für mich hat, die er oder sie auch beweisen kann, meldet euch. Es soll euer Schaden nicht sein. Gut, meine Freunde, die Trioble endet kurz vor dem Knall. Nutzt die Kommentare, wenn ihr das Bedürfnis habt, eure unfundierten Meinungen über die bevorstehenden Eskalationen in den Äther zu blasen. Aber denkt dran, seid kein Vielfraß. Wer überzeugen will, muss freundlich sein. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, deshalb hören wir uns in 3 Tagen wieder, wenn wir wieder eine Woche näher am Ende der Zivilisation stehen, wie wir sie kennen. Bis dahin bleibt standhaft. Das war noch nicht der Abgesang. Euer Emil.